Okay, also hallo, ich bin Janika, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin seit 2019 klimaaktivistisch aktiv und mittlerweile aber gar nicht mehr in Deutschland.
Wir erreichen Yannicka Pondorf in Frankreich. Sie arbeitet dort als Au-pair, nachdem sie letztes Jahr ihr Abitur gemacht hat. Eigentlich kommt sie aus Augsburg, wo die heutige Geschichte passiert ist. Yannicka hat ein freundliches, rundes Gesicht und Locken und trägt eine Brille mit großen, runden Gläsern.
Kannst du dich ein bisschen noch selbst beschreiben? So, was für eine Art Mensch bist du?
Ja, ich würde sagen, ich bin ein ruhiger, aber sehr bestimmter Mensch. Und im Aktivismus war ich immer so in der Szene eher bürgerlich und eher brav.
Yannicka ist Klimaaktivistin. Mit 14 geht sie zum ersten Mal auf Demos, Fridays for Future. Und eigentlich fängt alles ganz harmlos an. Aber dann, kaum ein Jahr später, durchsuchen plötzlich PolizistInnen das Haus, in dem Yannicka mit ihrer Familie wohnt. Sie durchsuchen ihr Handy und ihr Tagebuch. Ich bin Serafin Dinges und ihr hört Systemeinstellungen. Ein Podcast von netzpolitik.org. Heute die erste Folge einer zweiteiligen Geschichte. Teil 1: Kriminelles Klima. Ende 2018 sagt die schwedische Schülerin Greta Thunberg zum ersten Mal auf großer Bühne:
"We have run out of excuses and we are running out of time. Change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people."
Ihre Botschaft reißt junge Menschen auf der ganzen Welt mit. Überall gehen vor allem SchülerInnen auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Meistens freitags. Der Beginn der Fridays for Future Demos.
Sie werfen der deutschen Politik vor, zu wenig gegen den Klimawandel zu tun. Keine Partei habe ausreichend Maßnahmen in ihrem Programm.
Da sind Leute, die sind im Durchschnitt wahrscheinlich 50, 55 und älter. Und die entscheiden gerade über unsere Zukunft.
Wir fordern Schüler und Studierende eine nachhaltigere Klimaschutzpolitik. Auch in Köln, hier sind es Tausende, viele zum ersten Mal.
India's capital is one of a thousand cities where school children planned protests against grown-up inaction on climate change.
Weltweit waren Veranstaltungen an 1500 Orten.
The largest climate protest since the start of the pandemic is taking place around the world.
Deswegen jede Woche streiken wir weiter. Kommt vorbei, ihr seid super.
Wir sind laut, weil man uns die Zukunft.
Mit dabei ist auch Yannicka.
Aber es war im ersten Moment schon so, dass ich mich nicht wirklich getraut habe, weil ich dachte, oh je, da mache ich aber ja was Verbotenes.
Also Schule schwänzen quasi freitags.
Genau,
dann.
Genau. Das wäre mir vorher auch nicht eingefallen. Das hat schon
also hast du vorher schon mal Schule geschwänzt?
Nein, ich habe auch sonst nie Schule geschwänzt.
Okay.
Also das wäre mir nicht eingefallen und das hat schon wirklich viel Überwindung für mich gekostet.
Es ist ihre erste Demo im Januar 2019 in Augsburg. Yannicka ist damals 14 Jahre alt.
Und wir sind dann in der Pause gemeinsam losgelaufen. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe gegründet, quasi von den Leuten aus unserer Schule, die auf die Demo gehen wollen. Da waren mehrere hundert Leute drin. Und das war super aufregend. So, was passiert jetzt? Werden wir einen Verweis bekommen? Wenn wir einen Verweis bekommen, wie gehen wir damit um?
1500 Menschen kommen laut Polizei. Der Rathausplatz von Augsburg ist gut gefüllt. Zum Vergleich, die erste Demo in Berlin ist eine Woche später und dort kommen 5000 Leute. Dabei leben in Berlin über 10-mal so viele Menschen. Die erste Klimademo mit SchülerInnen in Augsburg war also ordentlich besucht. Und das, obwohl viele Schulen in Schwaben damals mit Konsequenzen gedroht haben. Von da an streiken in Augsburg regelmäßig SchülerInnen. Und Yannicka, die will nicht nur mitgehen, sondern auch mitgestalten. Sie hilft mit, die Demos zu organisieren, die Klimaforderungen zu entwickeln. Und sie findet Spaß daran, Sprüche zu skandieren.
Vorher in der Schule war ich umso ruhiger, also da hat man das nicht so wirklich mitbekommen. Da war ich überhaupt nicht auffällig und dann da in dem Moment, wo ich das Megafon in der Hand hatte, habe ich gemerkt, das ist mein Ding, da gehe ich auf, macht mir Spaß. Und es hilft irgendwo auch gegen die Angst.
Ein Video von damals zeigt Janika mit einem Megafon auf einer Demo. Es regnet und sie steht am Rand der Menschenmenge, die an ihr vorbeizieht und ruft ihnen zu. Als sie merkt, dass sie gefilmt wird, lächelt sie ein bisschen schüchtern.
Man hat gemeinsam irgendwie so eine Energie, die man da rausschreit und ruft. Und irgendwie hat sich da ganz viel Emotionen zwischen den Demos angesammelt. Ganz viel Angst und ganz viel Empörung und auch irgendwie Hilflosigkeit. Und in dem Moment verbindet man sich und ruft das raus, was sich so lange angestaut hat.
Ja, was zum Beispiel? Sag mal ein paar Lieblingssprüche. Gibt es einen, der immer geht?
Ja, also es gibt so Sprüche, die sind zum Vor- und zum Nachrufen. Und was ich sehr gerne mag, sind diese Sprüche, das ist 1, 2, 3, 4 und dann rufen die anderen 1, 2, 3, 4 und dann für das Klima sind wir hier oder für euch alle sind wir hier und dann 5, 6, 7, 8 und dann die Kohlekraft wird fett gemacht und dann 9 und 10.
9 und 10, wir wollen eine Zukunft sehen.
Bis zum Herbst 2019 ist aus Fridays for Future eine internationale Bewegung geworden. Und nach Monaten der Proteste beginnt auch die Politik, die SchülerInnen wahrzunehmen. Im Oktober 2019 lädt der Augsburger Umweltausschuss drei SchülerInnen ein, eine Rede zu halten.
Augsburg soll eine Vorreiterrolle im Kampf gegen den Klimawandel einnehmen. Diesen Appell richteten die Mitglieder der Fridays for Future-Bewegung an die Stadträte im Umweltausschuss der Stadt.
Eine dieser drei SchülerInnen ist Janika. Sie sitzt also mit 14 Jahren an einer langen Tafel vor den versammelten PolitikerInnen der Augsburger Stadtregierung.
Die Stadtpolitiker zeigten große Anerkennung für die jungen Klimaaktivisten, forderten aber auch Verständnis, dass Entscheidungen in der Politik etwas länger dauern.
Und die PolitikerInnen haben eben argumentiert, als wenn wir nichts gesagt hätten. Und das fand ich in diesem Moment super frustrierend.
Für Janika ist dieser Moment ein Bruch. Sie fühlt sich überhaupt nicht ernst genommen, ist von den gekonnten rhetorischen Antworten der PolitikerInnen enttäuscht. Heute sagt sie, sie war naiv. Sie hatte gedacht, sie müsste nur die Aufmerksamkeit der Politik auf dieses wichtige Thema lenken und dann würden Taten schon folgen.
Und danach hat sich schon bei mir so ein bisschen die erste Welle quasi an Hoffnungslosigkeit eingestellt, die dann so über mich gekommen ist. Und es war schon so, dass ich mich dadurch jetzt nicht habe einschüchtern lassen oder so oder runterziehen lassen, sondern dass ich dann eben umso mehr dem entgegenwirken wollte und umso mehr Demonstrationen organisieren und noch größere Demonstrationen und noch mehr Leute ansprechen.
Janika will einen Gang höher schalten, damit der Staat sie ernst nimmt. Dabei ahnt sie noch nicht, wie ernst der Staat sie bald noch nehmen wird. Es ist der 20. Mai 2020, ein paar Wochen nach Beginn der Corona-Pandemie. Janika ist mittlerweile 15. Es ist ein halbes Jahr, nachdem sie sich im Umweltausschuss anhören musste, dass es in der Politik eben länger dauert. In Deutschland schöpfen viele Hoffnung, dass die Pandemie vielleicht doch nur ein paar Wochen dauert. Die Friseursalons öffnen wieder unter strengen Auflagen und die Bundesliga startet. Wenn auch vor leeren Rängen.
Ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Wochentag es war, aber es war auf jeden Fall unter der Woche.
Es ist ein Mittwoch, ganz früh am Morgen.
Also lag ich noch im Bett und habe geschlafen und es hat dann geklingelt, davon bin ich aufgewacht. Und ich dachte, es kommt vermutlich Post. Dann ist meine Mama aber sehr hektisch in mein Zimmer reingekommen und meinte, dass die Polizei da ist und dass sie zu mir wollen.
Was wusste deine Mutter, worum es geht? Wusstest du, worum es geht?
Niemand von uns wusste, worum es geht. Wir waren einfach nur irgendwie in einer Schockstarre und hatten keine Ahnung, was passiert. Die BeamtInnen standen dann in meinem Zimmer und haben uns nicht gesagt, was Sache ist. Und haben einfach nur irgendwie gesagt, dass ich mit ihnen mitkommen soll. Ich war noch nicht angezogen, hatte noch nicht Zähne geputzt, war gerade erst vor wenigen Sekunden aufgewacht.
Halb verschlafen und verwirrt geht sie mit der Polizei ins Wohnzimmer.
Und dann hatten sie irgend so einen Stapel Papiere in die Hand gedrückt und haben gesagt, dass sie eben einen Durchsuchungsbescheid haben und dass sie jetzt das Haus durchsuchen werden. Und haben aber in dem Moment auch noch nicht gesagt, worum es geht. Und dann haben wir das eben erfragt. Und dann haben sie geantwortet, dass es eben eine Aktion gab von Greenpeace, die gesprüht haben sollen.
Von der Graffiti-Aktion durch Greenpeace hatte Janika mitbekommen. Die war im November 2018, also 6 Monate vor der Razzia, in der Fußgängerzone von Augsburg. Da hatte Greenpeace zum Black Friday konsumkritische Botschaften vor ein paar Geschäfte gesprüht. Sowas wie, brauchst du das wirklich?
Ich wusste von dieser Aktion Bescheid. Ich war ja in der Klimagerechtigkeitsbewegung vernetzt, aber ich war bei dieser Aktion nicht dabei. Und ich wusste noch, dass damals besprochen wurde, dass es eine Aktion ist für Leute über 18 und dass es keine Sprühfarbe im klassischen Sinne sein wird, die permanent hält, sondern dass es Sprühkreide ist, die wieder abwaschbar ist.
Frau Janika liegt jetzt also ein Durchsuchungsbeschluss, in dem steht, dass sie verdächtigt wird, bei dieser Aktion mitgemacht zu haben.
Zu einem nicht mehr feststellbaren Zeitpunkt am 29.11.2019 zwischen 1.28 Uhr und 2.16 Uhr der Nacht vor dem Black Friday und gewollten Zusammenwirken mit mindestens 5 weiteren Personen, an die dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro, von etwa 250 Euro, 412,90 €. Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.
Für ein gründliches Lesen fehlt Janika aber die Zeit. Denn währenddessen wachen Janikas 3-jähriger Bruder und ihre 13-jährige Schwester von dem ganzen Trubel auf und kommen in das ohnehin schon volle Wohnzimmer.
Also irgendwie, meine Mutter wollte gleichzeitig irgendwie mit mir gemeinsam klären, was da gerade passiert ist, beziehungsweise warum die BeamtInnen da sind. Gleichzeitig wollte sie aber auch bei meinen Geschwistern sein und die irgendwie beruhigen.
Und während Janika und ihre Mutter gleichzeitig auch noch versuchen, den Durchsuchungsbeschluss zu verstehen, holt die Polizei schon einen Grundriss des Hauses hervor.
Um irgendwie festzustellen, ob alle Räume an der richtigen Stelle sind oder ob noch zusätzliche Räume eventuell da sind, die nicht im Grundriss vermerkt sind. Dann haben sie gleichzeitig angefangen, Fotos zu machen. Sprich, in dem Moment war nicht arg viel Zeit, um wirklich zu verstehen, was Sache ist.
Die richtige Durchsuchung beginnt dann in Janikas Kinderzimmer.
Also zum Beispiel bei meinem Kleiderschrank haben sie alle Klamotten rausgenommen, die Nähte überprüft, ob da noch irgendwas sein könnte.
In so einem Durchsuchungsbeschluss, da steht ganz genau drin, wonach die Polizei suchen soll und darf. Bei Janika sind dort 2 Punkte aufgeführt. Mobiltelefone, Smartphones und Schablonen, Farbdosen und andere Werkzeuge für die Anbringung von Graffiti. Weder Smartphones noch Farbdosen lassen sich gut in den Nähten von Kleidung verstecken. Warum also dort suchen?
Ich nehme an, Sie haben das als Vorwand genommen. Also die Durchsuchung als Vorwand genommen, um nach weiteren eventuellen Straftaten oder Indizien für Straftaten. Ich nehme an, Sie haben vermutlich irgendwie Drogen gesucht. Da sind Sie bei mir aber auch an der ganz falschen Adresse gewesen.
Wenn das stimmt, dann wäre das Verhalten der Polizei illegal gewesen. Es darf nur gesucht werden, was im Durchsuchungsbeschluss aufgelistet ist. In dem Moment hat Janika aber gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Sie steht im Türrahmen und laut ihrer Erinnerung stehen 7 Polizistinnen in ihrem Zimmer und stellen es auf den Kopf.
Und ich weiß, dass meine Mama auch im Türrahmen stand und dass sie dann zu mir gesagt hat, oh, jetzt lesen Sie gerade dein Tagebuch. Und dann habe ich eben ihnen so ein bisschen, also bin ich einen Schritt ins Zimmer reingegangen und habe geschaut, was sie da lesen und habe ihnen dann gesagt, dass es eben nicht aktuelle Einträge sind oder auch nicht die von vor einem halben Jahr, sondern irgendwie aus der 5. Klasse oder so. Und ja, das haben sie dann aber trotzdem gelesen. War schwierig in dem Moment. Also ich dachte mir, dass sie vermutlich danach suchen, irgendwie einen Eintrag zu finden, in dem ich sage, dass ich bei dieser Aktion teilgenommen habe. Den Eintrag gibt es nicht, weil ich bei der Aktion nicht teilgenommen habe und auch weil ich in dem Moment kein Tagebuch geschrieben habe. Aber umso weniger habe ich dann verstanden, dass sie in den alten Einträgen gelesen haben.
Schreibst du das Datum oben drauf auf die Seite?
Ja, es stand das Datum jeweils dabei.
Janika ist 15 Jahre alt und schaut dabei zu, wie eine Polizistin in ihrem Tagebuch liest, weil sie verdächtigt wird, vor einem halben Jahr bei einer Aktion dabei gewesen zu sein, bei der ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstanden sein soll. Eine Aktion, bei der sie, wie sie beteuert, nicht dabei war. Die Staatsanwaltschaft Augsburg sagt uns auf Anfrage, man könne nicht mehr nachvollziehen, ob das Tagebuch gelesen wurde. Wenn ja, dann hätte man darin aber nur nach Schablonen gesucht. Am Ende nimmt die Polizei Janikas Handy mit.
Da wollten sie auch das Passwort wissen. Das habe ich ihnen dann auch gesagt, obwohl ich es nicht hätte sagen müssen. Aber das haben sie mir nicht gesagt, dass ich es nicht hätte sagen müssen. Zudem war ich so naiv, dass ich dachte, ich habe ja nichts zu verstecken. Habe ich auch nicht gehabt in dem Moment. Aber trotzdem ist es einfach eine super intime Sache, wenn alle Leute bei der Polizei einfach meine Nachrichten lesen können. Zudem habe ich Videotagebuch mit meiner besten Freundin geführt und habe täglich mehrfach Videos hin und her geschickt, wo ich meine Gedanken und Gefühle mit ihr geteilt habe. Also auch, dass solche Videos dann einfach von fremden Beamtinnen angeschaut werden können, ist schon irgendwie einfach ein sehr großer Eingriff in die Intimsphäre.
Die Polizei durchsucht fast das gesamte Haus, Janikas Zimmer und alle gemeinsam genutzten Räume, auch den Keller. Irgendwann erklärt ihr eine Beamtin, dass Janika auch mit aufs Revier muss. Sie soll in einem Polizeiauto mitfahren. Ihre Mutter muss getrennt zur Wache fahren. Aber bevor sich Janika ins Auto setzt, wird sie nochmal durchsucht. Auf der Straße, neben dem wartenden Polizeiauto. Es ist mittlerweile so 10 Uhr morgens.
Was ich in dem Moment eigentlich noch mit am unangenehmsten fand, war, dass wirklich während ich eben draußen, und es war so ein dicht buntes Neubaugebiet, also es haben meine Nachbarn alle gesehen, aber währenddessen sind auch noch Nachbarn nach Hause gekommen, also unsere direkten Nachbarn. Und haben sich logischerweise gefragt, was da gerade passiert. Und in dem Moment hat eben der Polizeibeamte gesagt, dass er damit rechnet, dass ich ihn angreifen kann. Und dass er mich deswegen jetzt absucht. Und das war schon wirklich sehr, sehr unangenehm. Und ich hätte in dem Moment gerne irgendwie meinen Nachbarn erklärt, was gerade passiert und dass das alles komplett unverhältnismäßig ist.
Janika ist 15, eine brave Schülerin. Und dann wird sie gerade vor ihrer Haustür von einem Polizisten abgetastet. Auf unsere Nachfrage erklärt die Polizei, Durchsuchungen können auch zum Zwecke der Eigensicherung der Polizeibeamten durchgeführt werden. Beispielsweise im Zuge von Kontrollen vor der Mitnahme in einem Dienstfahrzeug. Dies ist eine übliche Maßnahme und dient der Sicherheit der Einsatzkräfte. Auf der Wache angekommen, wird an Janika eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Die Polizei nimmt dann alle Merkmale einer Person auf, um sie leichter wiederzuerkennen. Zum Beispiel bei Protesten in der Zukunft.
Wie so Verbrecherfotos, wie man sich es eigentlich aus dem Krimi vorstellt. Oder wenn man so Fahndungsfotos sieht, muss man sich auf so einen Stern aufstellen und dann in alle Richtungen drehen. Und dann machen die so Fotos aus verschiedenen Perspektiven.
Dann wird Janika aufgefordert, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen.
Und sie haben meine Haut gescannt nach irgendwelchen Auffälligkeiten, also irgendwie Leberflecke, Muttermale, Piercings, Tattoos, Narben. Das alles haben sie dann, also alle Auffälligkeiten in ihrem Computer erfasst.
Janika erzählt uns, wie hilflos sie sich in dem Moment fühlt. Kaum weiß, was mit ihr passiert. Bis vor ein paar Stunden war sie noch eine ganz normale Schülerin und jetzt wird sie plötzlich behandelt wie eine Schwerverbrecherin. Das ist ein riesiger Bruch in ihrer Einstellung zum System. Für sie als, wie sie sich selbst beschreibt, braves Mädchen, ist die Polizei bisher nur Freund und Helfer gewesen. Sie kann sich nicht erklären, was hier gerade passiert. Die Polizei kommt doch nicht ohne Grund.
Also ich habe dann wirklich angefangen, an meiner Realität zu zweifeln und mich gefragt, aus welchem Grund sind sie jetzt da? Weil das, was sie vorgeben, da war ich nicht dabei und irgendwas wollen sie ja von mir.
Sie hat das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber den Fehler, den sucht sie erstmal bei sich. Sie kann sich zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen, dass es vielleicht die Polizei ist, die da gerade einen Fehler macht. Während die gerade das volle Programm abfährt, Hausdurchsuchung, Fahrt aufs Revier, Abtasten, Ausziehen, Fotos. Selbst wenn Janika bei der Aktion mit abwaschbarer Sprühkreide wirklich dabei gewesen wäre, ist das alles gerechtfertigt? Ich habe mal mit 15 was an die Wand meiner Schule gesprüht. Nichts Politisches. Ich dachte damals einfach, ich wäre Graffiti-Künstler. Wollte einfach mal was Verbotenes machen. Meine Bestrafung? Ich musste das Graffiti von der Wand schrubben und mich beim Reinigungspersonal entschuldigen. Zu Recht. Sorry nochmal. Mein Tagebuch wollte deshalb aber niemand lesen.
Und ja, ansonsten, glaube ich, habe ich erst im Nachhinein wirklich realisiert, was für ein tiefer Eingriff in die Privats- und Intimsphäre das ist, wenn einfach da BeamtInnen kommen und alles im kleinsten Detail anschauen. Man nichts, was noch so privat ist, irgendwie dann geheim halten kann.
In diesen Minuten auf der Wache, an diesem ganzen Tag, da passiert was mit Janika. Etwas zerbricht in ihr. Merken wird sie das erst viel später. Wir sprechen gleich darüber, wie es mit Janika weitergeht. Aber vorher bleiben wir noch mal kurz in der Polizeiwache. Dort sitzt an diesem Tag nämlich nicht nur Janika, sondern da ist noch ein anderer Klimaaktivist. Er heißt Ingo Blechschmidt.
Ich bin Ingo Blechschmidt, ich bin 35 Jahre alt. Seit der vierten Klasse bin ich mit Ausnahmen hier in Augsburg. Ich habe hier Mathe studiert, dann auch meine Doktorarbeit hier geschrieben.
Ingo ist ein hagerer Typ. Brille, Wanderschuhe. Und ich glaube, er wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich sage, er ist durch und durch Mathe-Nerd.
Mein Forschungsgebiet ist die Topos-Theorie. Da geht es um das Studium von mathematischen Alternativuniversen, in denen nicht die üblichen Gesetze der Logik gelten, sondern leicht andere.
Mit Leidenschaft. Schon sein ganzes Leben lang.
Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ob ich da jetzt irgendwelche Beweise hinbekomme oder nicht, hat sicherlich absolut gar keine Auswirkung auf die breite Gesellschaft.
Er sagt, er war den Großteil seines bisherigen Lebens unpolitisch.
Hab nicht mal Zeitungen gelesen oder Nachrichten geschaut. Ich war so komplett in meinem Mathe-Ding drin.
Heute sieht er das anders.
Und wenn aufgrund der zunehmenden Erdaufheizung wie hier Probleme mit unseren menschlichen Grundbedürfnissen bekommen, bin ich mir auch ganz sicher, dass der Job des Topos-Theoretikers einer der ersten sein wird, der wegrationalisiert wird, und zwar völlig zu Recht.
Als Ingo um die 30 ist, hört er zum ersten Mal von den Fridays for Future Demos.
Change is coming, whether you like it or not.
Wie Janika ist auch er bei der ersten Demo in Augsburg dabei und sofort mitgerissen. Engagiert sich in der Organisation und meldet auch öfter mal Demos an, weil er einer der wenigen aktiven Volljährigen in der Bewegung ist. So wird er eine der öffentlich sichtbarsten Personen der Fridays for Future-Bewegung in Augsburg. Und auch bei ihm steht am Morgen des 20. Mai 2020 die Polizei vor der Tür. Bei Ingo ist die Razzia um einiges schneller vorbei als bei Janika. Vielleicht, weil er älter ist. Vielleicht, weil er ein Mann ist. Vielleicht hat er einfach Glück. Trotzdem ist es für Ingo ein einschneidender Moment, der seine Sicht auf den Staat und die Polizei nachhaltig verändert.
Also ich war erstens völlig fertig mit den Nerven, weil das war ja der erste Polizeikontakt in meinem Leben. Hier spricht natürlich wieder dieses Privilegierte raus, wenn man männlich ist, weiß ist, akademisches Elternhaus und einfach nur sein Mathe-Ding durchzieht und da Doktorarbeit schreibt, dann wird man nur ein tolles Bild von der Polizei haben, weil man halt nur das Bild aus Kinderbüchern kennt und nicht im echten Leben anderweitig andere Erfahrungen machen muss.
Die Augsburger Polizei steht an diesem Tag aber nicht nur bei Janika und Ingo vor der Tür.
Ja, hallo, Gotham Blechschmidt hier.
Auch hallo. Bei Ingos Mutter wurde eine Hausdurchsuchung gemacht, weil Ingo noch bei ihr gemeldet ist. Sie ist promovierte Geografin, schreibt als Alpin-Journalistin Texte über Berge und Wanderungen.
Ich bin viel in Bergen unterwegs, da sehe ich seit jeher das Zurückziehen der Gletscher. Und die Sache ist extrem wichtig und insofern stehe ich doch im Großen und Ganzen hinter allem.
Polizeikontakt hatte sie in dieser Form aber noch nie. Als am Tag der Durchsuchungen dann plötzlich etliche PolizistInnen vor ihrer Tür stehen, erkennt Gotlin sie zuerst gar nicht.
Ja, ich habe hier einen Balkon, der zur Straßenseite geht. Und das ist dann so, dass ich, wenn ich noch oben bin, im ersten Stock, wo mein Schlafzimmer ist, dass ich dann zu dem Balkon gehe und runterschaue, wer da klingelt. Und so war das auch damals. Und ich gehe da zum Balkon, schau runter und da stehen dann so circa 8 dunkelblau gekleidete Personen. Und ich habe die zuerst verwechselt, weil am Tag zuvor, da hatte ich Handwerker im Haus und die haben gesagt, sie kommen höchstwahrscheinlich morgen wieder. Und die waren auch blau angezogen. Und dann dachte ich zuerst, mein Gott, was kommen die denn so früh? Also so war das. Und dann hat sich herausgestellt, es ist die Polizei und sie haben einen Hausdurchsuchungsbefehl.
Die Beamtinnen erklären ihr, es geht um die Sprühkreideaktion von Greenpeace.
Also bei dieser Kreideaktion, da wusste ich überhaupt nicht, worum es geht. Die haben mir es aber schon irgendwie erklärt und sie müssten hier nach dieser Kreide suchen. Und ja, dann ging das dann los. Also dann haben sie mich gefragt, welche Zimmer denn von meinem Sohn bewohnt werden oder wo er Zutritt hat quasi. Und das waren ja dann nur ein oder zwei Zimmer. Ja, und da wurde ja dann auch nichts gefunden.
Hallo?
Hi, jetzt. Ich musste kurz meinen Ohrstöpsel reinstecken.
Ah, hallo, Ole.
Hi.
Wobei erwische ich dich gerade?
Tatsächlich gestalte ich mal wieder, was in meinem Arbeitsalltag weniger vorkommt in letzter Zeit. Aber gerade ist es mal wieder soweit.
Was ist denn eigentlich deine Rolle? Weil ich habe das Gefühl, du hast bei fast allen Sachen bei Netzpolitik irgendwo deine Finger im Spiel.
Ja, genau. Also eigentlich angefangen habe ich mal als Grafiker, als Gestalter, weil es hieß, man braucht einen Grafiker. Aber als ich hier ankam, habe ich festgestellt, dass es andere Baustellen noch gibt oder viel größere Baustellen gibt. Und habe mir dann hier Aufgaben gesucht, wo ich der Meinung war, die sind zu doll liegen geblieben. Nämlich zum Beispiel das Fundraising, was im Prinzip fast gar nicht stattgefunden hatte damals, als ich kam, und habe mich dann primär darauf konzentriert. Und es hat sich dann mittlerweile so verselbstständigt und verstetigt. Jetzt bin ich eigentlich der Fundraiser.
Perfekte Überleitung, genau, weil ich rufe dich natürlich an, um dich zu fragen, warum HörerInnen denn an netzpolitik.org spenden sollten.
Ja, weil wir einfach gute Arbeit machen. Gehen einfach die ganze Zeit, wühlen wir durch Gesetze, gucken uns Gesetzanträge an, schreiben Pressemitteilungen und gehen den Staat und den Konzernen auf die Nerven, um aus diesem Meer an schlechten Nachrichten, die auf uns einpreschen, irgendwas Gutes rauszukriegen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen und nicht zu verzagen. Mhm. Das ist eigentlich der Grund.
Warum ist dieser unabhängige Journalismus gerade so wichtig?
Also wir hatten ja jetzt gerade die Thüringen-Wahl. Wir erleben einen gesellschaftlichen Rechtsruck und die Angriffe von autoritären Regimen auf Pressefreiheit nehmen einfach zu. Deutschland ist in der im Pressefreiheitsranking nach unten gerutscht. Wir sehen Russland, Ungarn, überall nehmen quasi die Angriffe auf Presse zu. Und umso wichtiger ist es, dass man ein Leuchtturmprojekt hat, was einfach unabhängig von Staat, Konzern oder irgendwas recherchieren und arbeiten kann. Das ist, glaube ich, enorm wichtig in den aktuellen Zeiten. Das geht nur durch LeserInnenfinanzierung bei uns.
Wenn ihr diesen unabhängigen, werbefreien, einzigartigen, habe ich was vergessen, Journalismus unterstützen wollt, dann findet ihr alle Infos unter netzpolitik.org/spenden. Vielen Dank, Ole.
Gerne. Bis bald.
Weil Ingo damals nicht bei seiner Mutter war, musste kurzfristig noch die Wohnung von seiner Freundin durchsucht werden. Auf diesem Durchsuchungsprotokoll steht deshalb Gefahr im Verzug. Das heißt, es wurde angenommen, es geht eine dringende Gefahr von Ingo aus. Und für die sonst bei Durchsuchungen übliche Kontrolle durch eine Ermittlungsrichterin bleibt keine Zeit. Welche Gefahr? Auf unsere Nachfrage hin heißt es, es bestand die Gefahr eines drohenden Beweismittelverlusts. Beweise für eine Aktion, die ein halbes Jahr zuvor passiert ist. Eine Aktion, zu der sich Greenpeace Augsburg noch am selben Black Friday in einem Pressestatement bekannt hatte. Janika und Ingo waren dort nie Mitglieder.
Bei der Begründung der Polizei hieß es, dass eben Janika und Ingo durchsucht wurden, weil das waren die zwei, die man auf den Kameraaufnahmen identifizieren konnte.
Das ist Alexander May, ein weiteres Mitglied der Fridays for Future-Gruppe in Augsburg, den wir zusammen mit Ingo getroffen haben. Alexander findet es lächerlich, dass die beiden beschuldigt wurden.
Ingo hat eine sehr, einzigartige Statur, sehr, sehr groß, sehr dünn, von der Haltung her auch erkennbar. Ist jetzt kein Diss, aber man sieht schon, dass du es bist von Weitem. Und auch sonst Brille, auch an den Haaren erkennbar, sonst was.
Es gibt noch einen weiteren Grund, warum Ingo und Janika den Vorwurf lächerlich finden. Und zwar finden sie die konsumkritischen Botschaften dieser Sprühkreideaktion gar nicht mal so gut. Die beiden sind nämlich, Achtung, konsumkritikkritisch.
Konsumkritikkritik heißt für mich, dass wir ablehnen, alle einzelnen Personen dafür verantwortlich zu machen, wie sie sich verhalten. Also wir glauben nicht daran, dass die große Veränderung dadurch kommt, dass wir uns alle an der eigenen Nase fassen und unser eigenes Verhalten hinterfragen, weil wir erstens nicht glauben, dass es funktionieren wird, dass wir so viele Leute erreichen werden. Zum Zweiten, weil wir es nicht für sozial gerecht halten, weil es einfach verschiedene Leute verschiedene Möglichkeiten haben und es oft einfach die klimafreundlicheren Möglichkeiten teurer sind.
Janika und Ingo glauben also nicht, dass die Sprühbotschaften der Greenpeace-Aktion die richtigen treffen. Sie wollen nicht das Kaufverhalten einzelner Menschen kritisieren, sondern sie fordern größere systematische Veränderungen. Dass die Staatsanwaltschaft gegen Janika und Ingo ermittelt, hinterlässt also eine Menge Fragezeichen. Während des ganzen Prozesses durfte niemand auf der Seite der Beschuldigten jemals das belastende Videomaterial sehen. Greenpeace hatte Janika und Ingo solidarisch eine Anwältin gestellt, aber auch die bekamen auf Nachfragen beim Gericht keinen Einblick. Uns sagt die Staatsanwaltschaft, dass das bei Videomaterial manchmal kompliziert sei, aber dass die Beschuldigten jederzeit bei der Staatsanwaltschaft vorbeikommen hätten können, um sich die belastenden Videos anzuschauen. Das sei wohl nicht passiert. Ingo jedenfalls erzählt uns, sie hätten die Videos nie gesehen. Ingo bezeichnet diesen Vorfall als den Beginn der Kriminalisierung der Klimabewegung in Augsburg.
Weil wir halt bis dato überhaupt nicht reflektiert waren bezüglich der Rolle der Polizei oder auch allgemeiner der Rolle des Staates in der Klimakrise. Wir dachten mehr oder weniger, passt schon alles in Deutschland, läuft alles in Ordnung. Wir müssen jetzt irgendwie die Politiker darauf hinweisen, dass es die Klimakrise gibt. Sobald sie aber das dann verstanden haben, werden auch die sich ganz toll darum kümmern.
Er, Janika und andere in der Bewegung sehen die Hausdurchsuchung als einen klaren Einschüchterungsversuch. Sie verstehen nicht, warum sie überhaupt verdächtigt wurden. Und selbst wenn die Vorwürfe zugetroffen hätten. So ein Riesenaufgebot wegen ein bisschen Sprühkreide? Sie vermuten dahinter mehr. Und in Augsburg wurde damit eine Entwicklung losgetreten, die jetzt schon über 4 Jahre andauert.
Und die Hausdurchsuchung hat uns da dann halt wirklich wachgerüttelt und verschiedene Reflexionsprozesse in Gang gesetzt und so auch den Nährboden bereitet für das Klimacamp und dann für alle Aktionen, die daraus hervorgingen.
Das Klimacamp, von dem Ingo hier spricht, das ist der nächste Schritt in der Eskalation zwischen Stadt und AktivistInnen.
Wäre die Hausdurchsuchung vorher nicht gewesen, weiß ich nicht, ob wir so ein Klimacamp gegründet hätten. Ja, also die Hausdurchsuchung war schon der Beginn von einer langen Entwicklung.
Das Klimacamp ist eine dauerhafte Versammlung vor dem Rathaus, wo Mitglieder von Fridays for Future Augsburg nun schon seit Jahren demonstrieren. Darüber mehr in der nächsten Folge. Vorher aber zurück zu Janika.
Dann dachte ich, ich habe damit abgeschlossen, aber unterschwellig war es noch nicht weg.
Auch Janika ist bei der Gründung des Klimacamps dabei. Die ersten Monate ist sie mitgerissen von der neuen Energie.
Und dann ging es irgendwie eine ganze Zeit lang, dass ich einfach weitergemacht habe, als wäre nichts. Und dann hat es mich eingeholt und dann ging auf einmal gar nichts mehr.
Ungefähr ein Jahr nach der Hausdurchsuchung bekommt Janika plötzlich Flashbacks. Wenn sie auf der Straße unterwegs ist und Polizeibeamtinnen sieht, in Uniform, dann beginnt sie zu dissoziieren.
Dissoziiert heißt, dass ich mich quasi von der wirklichen Welt so emotional abgespalten habe und dass ich dann in der Situation erstarrt bin. Und das ist dann auch also gefährlich, wenn man so draußen unterwegs ist, weil man draußen ja immer wieder PolizeibeamtInnen begegnet und wenn man das nicht kontrolliert beenden kann, eben diese Flashbacks und Dissoziationen, kann man eigentlich nicht alleine rausgehen.
Wie sieht so eine Szene aus, wenn du jetzt mit Freundinnen unterwegs bist? Was sehen die und was geht gleichzeitig bei dir vor?
Also ich habe eine ganze Zeit lang dann vermieden, in solche Situationen zu kommen, Das heißt, ich bin gar nicht erst rausgegangen, aber ab dem Moment, wo ich wieder rausgegangen bin, auch mit FreundInnen, habe ich denen dann meinen Ammoniak gegeben. Das ist so eine kleine Ampulle, wenn man durchbricht, sehr stark riecht. Und die konnten sie mir dann unter die Nase halten, um mich aus einer Dissoziation wieder rauszuholen. Sprich, ich bin dann mit Freunden draußen gewesen, habe eine Polizei gesehen, bin in dem Moment erstarrt. Meine Freundinnen haben das gemerkt und haben dann schnell reagiert, weil ich ihnen vorher das Ammoniak gegeben habe, die Ampulle zerbrochen, mir unter die Nase gehalten. Und dann bin ich langsam wieder in die Realität zurückgekehrt.
So geht es einige Monate für Janika. Dann im November 2021, eineinhalb Jahre nach der Hausdurchsuchung, kommt die Einstellung des Verfahrens.
Das Verfahren gegen Janika und mich wurde dann auch anderthalb Jahre später sang- und klanglos eingestellt. Beweise wurden nie vorgelegt, Anklage wurde nie erhoben.
Inge und Janika bekommen einen maximal sachlichen Brief zugeschickt.
Das Ermittlungsverfahren wird gemäß § 170 Absatz 2 Strafprozessordnung eingestellt.
Na dann, ist ja alles geklärt. Janika geht zu dieser Zeit wegen ihrer posttraumatischen Belastungsstörung ein halbes Jahr lang in stationäre Behandlung. Sie ist zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt und entscheidet sich wegen der Behandlung, eine Jahrgangsstufe in der Schule zu wiederholen.
Also es war so, dadurch, dass ich so lange stationär in Therapie war und ich hätte dann, wenn ich wieder rausgekommen bin, hätte ich direkt mein Abitur gehabt. Das hat dann nicht funktioniert. Das heißt, ich bin dann freiwillig zurückgetreten und habe dann ein Jahr später Abitur gemacht.
Heute, mit 19, kann Janika gut darüber sprechen. Sie hat keine Flashbacks mehr, dank Jahren an Therapie.
Ja, also mittlerweile kann ich es einordnen. Mittlerweile kann ich darüber sprechen, ohne dass ich währenddessen Flashbacks bekomme oder dissoziiere. Das war früher so nicht möglich. Und ich kann auch wieder alleine auf die Straße gehen. Ich habe nicht mal mehr immer Ammoniak dabei. Von daher, also es geht mir sehr viel besser. Ja, und ich kann da relativ distanziert drüber reden. Ich merke aber schon auch, dass es mir trotzdem noch nahe geht, drüber zu reden. Also es ist nicht, dass es mich komplett emotional kalt lässt, aber ich kann damit umgehen.
In Augsburg, während Janika in Therapie ist, geht das Klimacamp weiter. Ihre MitstreiterInnen halten die Stellung vor dem Rathaus. Jeden Tag. Jede Nacht. 4 Jahre lang. Und der Konflikt zwischen Staatsschutz und AktivistInnen, der fängt gerade erst an. Nächste Woche bei Systemeinstellungen.
Wir vertrauen der Stadt halt einfach überhaupt gar nicht, mit der Klimakrise klarzukommen. Und deswegen sind wir auch da.
Alexander May glaubt, die Hausdurchsuchung hatte den Zweck, an Daten der Klimaaktivisten zu kommen. Die Polizei widerspricht.
Aber die Stadt hat uns einfach wieder verarscht. Muss man ganz offen sagen, wie sie es schon oft getan hat.
Systemeinstellungen ist eine Produktion von netzpolitik.org, dem Medium für digitale Freiheitsrechte. Host und Producer bin ich, Serafin Dinges. Redaktion Anna Biselli, Chris Köver, Ingo Dachwitz und Sebastian Meineck. Titelmusik von Daniel Laufer. Zusätzliche Musik von Blue Dot Sessions und mir. Coverdesign Lea Binsfeld. Besonderen Dank an Lara Seemann und Lena Schäfer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine gute Bewertung. Und wenn ihr ihn an Freundinnen weiterempfehlt.
Systemeinstellung ist ein Podcast von Netzpolitik.org, dem Medium für digitale Freiheitsrechte. Netzpolitik.org macht mit dieser Arbeit keinen Gewinn und ist spendenfinanziert. Schon ein paar Euro im Monat helfen beim Kampf gegen Überwachung, Netzsperren und digitale Gewalt. Für Transparenz, Datenschutz und digitale Rechte. Wenn du diese Arbeit unterstützen willst, spende jetzt unter netzpolitik.org/spenden.